Gott kann aus Bösem Gutes machen. Und der zweite, wenn Gott uns zu etwas auffordert, sollten wir gehorchen und es tun. Zum ersten Gedanken, Gott kann aus Bösem Gutes machen. In den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte ist von der jungen Christengemeinde in Jerusalem die Rede, wie sie, ich zitiere einiges, wie sie ein Herz und eine Seele sind, alles miteinander teilen, wie die Witwen und Waisen versorgt werden, wie sie sich regelmäßig zu den jüdischen Gebetszeiten treffen, wie die Apostel die jungen Christen unterrichten und wie Wunder geschehen. Es muss eine ganz lebendige, glaubensstarke Gemeinschaft in Jerusalem gewesen sein, Judenchristen, die anderen von ihrem Glauben auf eine Weise erzählten, dass diese neugierig wurden und sich ihnen anschlossen. Das war in Jerusalem. Nun in Kapitel 10 ist plötzlich die Rede davon, dass Petrus in Samaria ist, in Joppe, etwa 60 Kilometer von Jerusalem entfernt, am Mittelmeer, wo es eine kleine Christengemeinde gab und wo Petrus im Haus des Gerbers Simon wohnt. Auch in anderen Orten Samarias gab es offensichtlich kleine Gemeinden. Was war geschehen? Ich greife zurück auf Kapitel 8 und lese die Verse, Kapitel 8, die Verse 1 bis 4. Saulus hatte die Steinigung des Stephanus mit Genugtuung angesehen. Noch am selben Tag setzte eine schwere Verfolgung der Christen in Jerusalem ein. Von einigen Aposteln abgesehen, flohen alle in die Landbezirke Judäas und Samariens. Saulus in unbändigem Hass aber setzte alles daran, die Gemeinde Jesu auszurotten. Er schleppte die Christen aus ihren Häusern und ließ sie Männer wie Frauen ins Gefängnis werfen. Doch die aus Jerusalem geflohenen Christen verkündeten überall die Heilsbotschaft von Jesus. Doch die aus Jerusalem geflohenen Christen verkündeten überall die Heilsbotschaft von Jesus. Welch wunderbare Aussage über die jungen Christen. Sie flohen, aber sie versteckten sich nicht, sondern überall, wo sie auch hinkamen, erzählten sie von Jesus und machten andere neugierig, sodass sich kleine Christengemeinschaften bildeten. Welch wunderbare Aussage aber auch vor allem über Gott, der ihnen die Kraft, die Freude und Zuversicht dazu gegeben hatte. So ist unser Gott. So ist Jesus. Aus Bösem macht er Gutes. Krisenhafte Situation, wo wir den Eindruck haben, jetzt ist alles aus, das ist das Ende, da kommt nichts mehr. Aus diesen Situationen macht Gott Neues. Da gibt er neue Kraft, zeigt neue Wege auf und weckt durch seinen Heiligen Geist Zuversicht und Begeisterung. So ist unser Gott. Vielleicht habt ihr das in eurem Leben oder im Leben anderer auch erlebt und gesehen. Hermann und ich kommen hier öfter an einem Ort vorbei, an dem wir beide zusammen vor Jahren einen Vortrag bei einem Frühstückstreffen gehalten hatten. Und dort hörten wir einen Erfahrungsbericht eines Mannes, indem er erzählte, wie er vor vielen Jahren mit seiner großen Baufirma in Konkurs geriet, wie er erlebte, wie seine Frau ihn verließ und er eine tückische Lungenerkrankung bekam. Ein Unglück nach dem anderen. Er war verzweifelt. Aber er erlebte, wie Menschen in einer Kirchengemeinde, in der er manchmal in einem Posaunenchor mitgewirkt hatte, wie die für ihn beteten. Und er erfuhr, wie er durch Worte der Bibel ermutigt wurde. Ihm wurde die Teilhaberschaft einer Bestattungsfirma angeboten. Er nahm die an. Und er begann jetzt viele Trauerveranstaltungen auszurichten. Und erkannte, wie wichtig gute Musik dabei ist. Und lernte die Panflöte zu spielen. Posaune war nicht mehr möglich. Aber Panflöte war möglich. Und er spielte auch auf dem Frühstückstreffen die Panflöte. Schließlich wurde er Trauerredner. Eine, wie er sagt, so erfüllende Aufgabe. Und man spürte ihm die Dankbarkeit und die Freude für das Leben an, ab, dass Gott ihm auf diese Weise neu geschenkt hatte. Gott, der aus Bösem Gutes macht. So viel zu meinem ersten Gedanken. Jetzt zum zweiten. Wenn Gott uns auffordert, etwas zu tun, sollten wir gehorchen und es tun. Ich lese Apostelgeschichte 8, 1 bis 8. Apostelgeschichte 10, 1 bis 8. In Caesarea, am Mittelmeer auch, lebte damals ein römischer Offizier, der Cornelius hieß und Hauptmann im italienischen Regiment war. Er war ein frommer Mann, der sich mit seiner ganzen Familie zu Gott bekannte. Er tat viel für die Hilfsbedürftigen und Armen und betete regelmäßig zu Gott. Diesem Mann erschien gegen 3 Uhr nachmittags ein Engel Gottes. Cornelius, rief der Engel. Erschrocken sah Cornelius auf und fragte, was willst du, Herr? Da antwortete ihm der Engel, Gott hat deine Gebete gehört und kennt deine guten Taten. Deshalb schicke ein paar Leute nach Joppe. Sie sollen sich dort nach einem Simon Petrus erkundigen, der am Meer, also am Mittelmeer, im Haus des Gerbers Simon wohnt. Dieser Simon Petrus soll zu dir kommen. Gleich nachdem der Engel gegangen war, rief Cornelius 2 von seinen Dienern zu sich, außerdem einen Soldaten, der wie Cornelius dem jüdischen Glauben nahe stand und zu seinem persönlichen Schutz eingesetzt war. Ihnen berichtete er genau, was sich ereignet hatte, und sandte sie nach Joppe. An vielen jüdischen Synagogengemeinden nahmen römische Bürger teil, Heiden, die sogenannten Gottgläubigen, wie dieser Cornelius, ein Hauptmann. Er wird beschrieben als ein frommer Mann, der sich mit seiner ganzen Familie zu Gott bekannte und regelmäßig betete. Offensichtlich auch zu den jüdischen Gebetszeiten, wie hier um 3 Uhr nachmittags. Von Jesus wissen wir, dass er auch Begegnungen mit diesen Gottgläubigen hatte. Wir denken an den Hauptmann von Kapernaum, von dem Jesus sagte, solchen Glauben wie bei ihm habe ich in Israel nicht gefunden. Zeit also spricht Gott durch einen Engel zu ihm. Die Reaktion des Cornelius ist, wie die Reaktion des Paulus, die Hermann in seinem Impuls vom letzten Mal beschrieb, die Frage: Was willst du, Herr? Und ohne zu zögern kommt er dem Befehl Gottes nach und schickt drei Diener auf diesen immerhin 60 Kilometer Weg. Und diese kamen am nächsten Tag in Joppa an. Und was dort geschah, lesen wir in Apostelgeschichte 10, die Verse 9 bis 20. Als die Boten am folgenden Tag schon dicht bei der Stadt Joppe waren, stieg Petrus auf das flache Dach des Hauses, um dort ungestört zu beten. Es war gerade um die Mittagszeit und Petrus hatte Hunger. Während man sein Essen zubereitete, hatte er eine Vision. Petrus sah etwas vom Himmel herabkommen. Es sah aus wie ein großes Leinentuch, das an seinen vier Ecken zusammengehalten auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch waren alle möglichen Arten von vierfüßigen Tieren, aber auch von Schlangen und Vögeln. Alles Tiere, die für Juden unrein sind und deshalb nicht gegessen werden dürfen. Dann hörte Petrus eine Stimme, die ihn aufforderte: Petrus, schlachte diese Tiere und iss davon. Niemals, Herr, entgegnete Petrus, noch nie in meinem Leben habe ich etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Da rief die Stimme zum zweiten Mal: Widersprich Gott nicht, wenn er sagt, dass etwas rein ist, dann ist es auch rein. Das geschah dreimal. Dann wurde das Tuch wieder in den Himmel gehoben. Petrus verstand nicht, was Gott ihm durch diese Erscheinung sagen wollte. Aber während er noch angestrengt überlegte, klopften die Boten des Cornelius an der Haustür. Wohnt hier ein Mann, der Simon Petrus heißt, erkundigte sie sich. Und Petrus dachte noch immer darüber nach, was die Erscheinung zu bedeuten hatte. Da sprach der Heilige Geist zu ihm: Es sind drei Männer zu dir gekommen. Gehe hinunter und reise mit ihnen nach Caesarea. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie gesandt. Soweit der Text. Also, jetzt wieder zur Gebetszeit hat als jemand, in diesem Fall Petrus, der eine Vision hat. Eine Vision, eine für einen Juden grässliche Vision. Und mit der Anweisung, dieses Unreine zu schlachten und zu essen. Alles in ihm sträubt sich dagegen, sodass das dreimal geschehen muss mit dem Wort: Wenn Gott sagt, das ist rein, dann ist es auch rein. Aber noch immer versteht Petrus nicht, was Gott ihm damit sagen will, bis er durch den Heiligen Geist die Anweisung bekommt, mit den Boten nach Caesarea zu gehen, in das Haus des Cornelius, einem Nichtjuden. Dieses Wort in Vers 20, gehe hinunter und reise mit ihm, du brauchst keine Bedenken zu haben. Das muss für ihn wie eine Erleuchtung gewesen sein, weil Gott es von ihm will, ohne Bedenken in das Haus eines Nichtjuden zu gehen, ohne Bedenken Gemeinschaft mit einem Nichtjuden zu haben. bittet er nun ohne Zögern die drei Boten ins Haus und geht am nächsten Tag auch in Begleitung einiger Mitglieder der Gemeinde in Joppe nach Caesarea. Dort hält er eine Predigt, eine kurze Predigt von der Liebe und Macht Jesu, von seinem Tod am Kreuz, von seiner Auferstehung und von dem Auftrag Jesu, alle Menschen in die Nachfolge Jesu zu rufen. Und dann geschieht das, was auch bei der ersten Predigt des Petrus zum Pfingstfest geschehen ist. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in Sprachen. Für Petrus der Anlass, alle zu taufen, auch Nichtjuden. Vielleicht ahnte er dabei, dass er sich vor den anderen Aposteln in Jerusalem wird rechtfertigen müssen, auf diese Weise Nichtjuden in die Gemeinden aufgenommen zu haben. Und so war es auch, er kriegte die Vorwürfe. Aber er hat gehorcht. Und so konnte sich der Glaube an Jesus ausbreiten. Nicht nur bei Juden wie in Jerusalem, sondern wie bei Heiden, bei allen Menschen damals in Kleinasien, in der Türkei, in Griechenland, in Rom und heute weltweit. Es konnte geschehen bei zwei Menschen, Cornelius und Petrus, gehorcht hatten. Gehorsam. Kennt ihr das auch? Dass plötzlich, besonders in Gebetszeiten, ein Gedanke da ist. Mach das. Und gleichzeitig der Gedanke, das könnte von Gott sein. Das will Gott von mir. Aber so oft melden sich dann schnell Bedenken wie jetzt nicht, vielleicht später oder auch das kann ich nicht oder das ist eine Nummer zu groß für mich oder was denken dann die anderen oder wie soll das denn gehen? Alle möglichen Bedenken anstatt einfach nur ja, Herr. Und dann vielleicht dazu, dann gib mir die Liebe und die Kraft dazu. Oder dann zeig mir bitte wie. Oder gib mir dazu die Gelegenheit. Oder gib mir das Wort, durch das du sie trösten und stärken willst. Hören und tun. Und heute, wo ich diesen Text schreibe, ist in den Losungen ein Liedvers angegeben, das alles dazu aussagt. Die Strophe heißt: Öffne uns die Ohren und das Herz, dass wir das Wort recht fassen, in Lieb und Leid, in Freud und Schmerz, es außer Acht nicht lassen. Dass wir nicht Hörer nur allein des Wortes, sondern Täter sein, Frucht hundertfältig bringen. Ich möchte eine kleine Begebenheit wiedergeben, die Corrie ten Boom erzählt. Sie und ihre Schwester waren Jahre im KZ. Die Schwester lag dort im Sterben und beide sprachen darüber, dass nach dem Krieg viele Deutsche ihre Schuld, besonders die Schuld an Juden und Menschen mit Behinderungen, erkennen würden. Und dann das Angebot Gottes nach Vergebung brauchen würden. Die Schwester bat Corrie, wenn sie, Corrie überleben würde, diesen Auftrag wahrzunehmen. Und so begann Corrie nach dem Krieg mit Vorträgen über die Vergebung Gottes, vor allem in Deutschland, zu sprechen. An einem einem Abend kam nach dem Vortrag ein Mann auf sie zu. Sie erkannte ihn als einen der grausamen Wärter des KZs. Er erkannte sie offensichtlich nicht, aber war berührt von ihren Worten und dankte ihr mit Tränen in den Augen. Und dann streckte er ihr seine Hand hin und bat sie um Vergebung. Und sie konnte ihren Arm nicht bewegen. Diesem Mann vergeben, ihm vergeben, wie er Menschenleben ruiniert hatte. Gleichzeitig wusste sie, Gott wollte, dass sie ihm vergab und seine Hand ergriff. Innerlich schrie sie zu Gott um Hilfe, dass er ihren Arm bewegen möchte. Und er tat es. Als sie seine Hand ergriff, durchströmte sie eine solche Liebe für diesen Mann, dass sie anfing zu weinen, so wie er inzwischen auch. Ja, eine Lehre mit zwei Gedanken. Gedanken zum Thema Gott macht aus Bösem Gutes. Und das Zweite, wenn Gott uns auffordert, etwas zu tun, sollten wir gehorchen. Amen. Vielleicht können wir über diese Gedanken ins Gespräch kommen. Mhm. Vielleicht könnt ihr eigene Erfahrungen erzählen. Mhm.